mach's jetzt mal wie Schaulustige in Lichtenhagen. Ich lass einfach laufen.
Genau.
Einfach laufen lassen.
Mike, du bist Anfang 50, du weißt, was das bedeutet. Sag mal, wir können unseren Podcast, nennen wir jetzt einfach künftig die Schlaulustigen. Ne?
Das betrifft ja vor allen Dingen euch beide.
tobendes Gelächter im Hintergrund. Naja, gut, also ich bin soweit, ich bin guter Dinge. Ne? Ich könnte wohl.
Es klingt schon verräterisch und gefährlich. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich aufzeichnen sollten, wenn das schon so losgeht. Wenn das schon in diese emotionale Gemengelage fällt, dann weiß ich nicht, was das werden soll.
Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe in einer Stunde Show kochen mit Johann Lafer und Julia Klöckner. Also wir müssen ein bisschen Gas geben.
Was gibt's denn? Weißt du schon, was du kochen wirst?
Gemischtes Hack.
Nee, ich koche, genau, gemischtes Hack, Halteklasse 1. Das ist völlig klar. Ansonsten weiß ich es nicht genau, weil ich komme, da sind die Zutaten schon da und später macht Lafer dann nochmal ein Video, wo er nochmal in Kaufland marschiert für mich. Naja, wir werden es ja sehen.
Ich hab aber noch was, also bevor es überhaupt richtig losgeht, es ist ja Montag heute und man muss die Woche ja auch standesgemäß starten.
Das ist richtig.
Und ich habe noch was für euch aus demselben Outlet, weil wir haben es lange nicht gemacht und man muss auch gewisse Traditionen am Leben behalten, auch in der Krise.
Schon wieder Schuhpassion, oder
von
was?
Mir,
wie viele Schuhe soll ich denn da noch kaufen?
Für, nein, viel, viel besser. Aus demselben Outlet wie der Lafer kommt jetzt für euch Post von Wagner.
Oh, schön.
Liebe Friseure innen.
Schnipp, schnipp.
Wenn ihr am Montag nach 7 Wochen eure Salons öffnet, stehen langhaarige Männer vor euren Türen, die aussehen wie Robinson Crusoe. Und es stehen Frauen vor der Tür, deren Blondhaar sich in Schwarz verfärbt. Sie alle wollen einen Friseurtermin. Sie alle wollen Ordnung auf dem Kopf. Sie alle wollen wieder aussehen wie früher. Der Bankangestellte wie der Bankangestellte. Ich selbst sehe nach 7 Wochen ohne Friseur aus wie ein Gesetzloser. Schnipp, schnipp. Noch niemals habe ich das Klappern der Schere so herbeigesehnt, um wieder so auszusehen wie früher.
Ja.
Schnipp, schnipp. Ach, würde unser Schicksal mit Schnipp, Schnipp so einfach zu lösen sein. Was Oder? Neu ist in einem Friseursalon, man darf nicht mehr tratschen und auch keine Zeitschriften lesen. Der Friseur darf nur noch Schnipp, Schnipp machen. Aber es ist ein Anfang. Wir sehen alle wieder anständig aus. Herzlich, Ihr Franz Josef Wagner.
So. Das ist sehr schön. Der eine kümmert sich um die Ordnung auf dem Kopf. Bei anderen wünscht man sich ein bisschen die Ordnung im Kopf, aber das ist möglicherweise Zusammenhang.
Vor allem, ich sehe aus wie ein Gesetzloser, finde ich auch geil. Das hat aber weniger mit der Optik zu tun, als vielleicht einfach mal einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen. Da würde man dann vielleicht auch schon. Aber gut, alleine schon wirklich. Ich stelle mir vor, wie Franz Josef Wagner mit so einem bemalten Volleyball unterm Arm einfach beim Friseur aufläuft. Das ist schon, ist das gut, ja.
In diesem Zusammenhang vielleicht, es geht ja quasi auch bei Friseuren um kleine und mittlere Unternehmen tatsächlich mal in diesem Fall.
Ich hab mir im Briefing schon den Joke, ich wollte dich eigentlich ankündigen mit hier jetzt Mike Nöcker mit der Werbung. Nach den kleinen und mittleren Wohnzimmern geht es heute um die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir bleiben uns selbst treu.
Genau so ist es.
Die Werbung ist ja diesmal Audi und unsere Freunde von OMR unter dem Hashtag Audi Together. Sag mal, Mike, was ist denn das eigentlich?
Genau, in diesem Fall ist es, und das passt ja vielleicht auch eben entweder für den Friseursalon um die Ecke oder eben den eigenen Laden, den man in den Corona-Zeiten auch digitalisieren muss. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht, ich will jetzt nicht das alte Wort von Neuland hier mit in die Runde bringen, aber eben eine Herausforderung. Und Audi unter dem Hashtag Audi Together möchte zusammen mit OMR, mit Philipp Westermeier, einfach mal ein bisschen das Business online bringen und dabei helfen. Dazu gibt es Videos, dazu gibt es Tutorials. Wie produziert man einen Podcast? Wie nutzt man bestehende Marktplätze bei Amazon oder ähnliches, um seine Produkte, seine Waren, seine Unternehmen letztlich verkaufen zu können? Alles das gibt es als Crashkurs, als Videos, 15 genau an der Zahl. Die sind komplett und völlig kostenlos und Audi und OMR geben einfach ein bisschen Hilfestellung in der Digitalisierung in diesen ja durchaus herausfordernden Zeiten. Das alles auf dem YouTube-Kanal von Audi.
Ich finde es ganz spannende Sache. Schöner Hashtag Audi Together, OMR und Audi für kleine und mittelständische Unternehmen, die noch in ihren kleinen und mittleren Wohnzimmern sitzen, aber bald wieder raus müssen, um auch die Herausforderung in diesem Jahr zu meistern.
Ja, richtig. Tipptopp.
Wunderschön. Ja, das gucken wir uns auch nochmal an. Da können wir ja vielleicht auch noch was lernen. Ne? Dann kommen wir, ich weiß gar nicht, wie viele Hörer wir haben, aber da machen wir ja vielleicht auch nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne, ne, oder?
Ja, aber Micky, bei dir ist das ein Riesengap. Du kommst ja von Go Trabigo zu Go Digital. Da liegen ja 30 Jahre dazwischen. Da musst du ein bisschen aufpassen.
Go Trabigo, ey. Und Go Daddy hast du schon komplett verloren. Vergessen, ne?
Da halte ich mich zurück. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen, aber Go Digital für uns natürlich auch, wir senden ja hier live aus dem Digital der Ahnungslosen. Mhm. Und auch für uns, ich werde mir mal eins dieser Videos angucken. Schöne Grüße an Philipp Westermeier, Audi Together und jetzt.
Jetzt fangen wir mal an. Ne?
Lass uns doch direkt anfangen, oder?
Ja, bitte. Genau. Lasset die Spiele beginnen. Musik bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MML ohne Fußball. Trotzdem heißt dieser Podcast immer noch Fußball MML und vielleicht reden wir heute ein bisschen auch wieder über das ein oder andere, was im Fußball gerade so abgeht. Aber viel wichtiger sind ja in diesem Fall jetzt erstmal, da ist ja tatsächlich der Star die Mannschaft. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich werde mich heute nochmal sehr kritisch über die Corona-Maßnahmen meines Vereins MML äußern. Um dann später festzustellen, dass die beiden Jungs mit mir nochmal sprechen und ich dann nochmal ein Statement rausgebe und sage, da ist auch viel in der Übersetzung verloren gegangen. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Dieser Mann ist positiv auf schlechten Wortwitz getestet. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, und das kann ich direkt unterstreichen, indem ich den ersten schon mache und ich schlage es auch als den unanfechtbaren Titel dieser Folge vor. Natürlich in Köln. Da ist ja der einzig wahre besorgte Bürger.
Besorgte Bürger?
Ja, der besorgte Bürger.
Ach so, das ist hier so akustisch so ein bisschen untergegangen. Das ist das.
Ach so, pass auf, da machen wir es nochmal. Heute funktioniert nichts. Also pass auf, aber das schneiden wir nicht, oder wir tun jetzt so, als würden wir, weißt du? Pass auf. So, pass auf, da mache ich das nochmal. Ja. Da unterstreiche ich doch das gleich. Ja. Pass auf, der da in Köln, ja, der Belgier, das ist ja der einzig echte besorgte Bürger.
Und der ist gut, Lukas.
Gut, den nehmen wir als Folgentitel.
Ja. Das ist eine Top-Idee.
Genau, und um dann auch noch einen hinten dran zu machen, der wurde ja in Köln positiv auf eigene Meinung getestet.
Aber da kann man mal sehen, was passiert, wenn man in der Bundesliga positiv auf eigene Meinung getestet wird. Da kommt aber sofort irgendwie die ganze Welle der Verteidigungslinien mit allem zum Rapport und dann anderthalb Stunden Krisengespräch mit Manager und keine Ahnung, wahrscheinlich noch Anwälten und sonstigen Sachen.
Ja, da war so viel los, die SZ hätte das fast im Live-Ticker gebracht am Wochenende.
Alter Schwede, wirklich. Also das ist.
Du kannst doch nicht einfach deine Meinung sagen, da tickst du doch richtig, aber da ist ja noch schöner, wenn jetzt irgendwie du plötzlich da irgendwie deine eigene Meinung kundtust, ist ja nicht zu fassen. Klar, du hast schon recht, das ist alles äußerst dünn, was wir hier machen, aber da muss ja nicht gleich jeder wissen. Karl Lauterbach wird rotiert haben heute Morgen, als er seinen Schlafsack öffnete im Studio von Lanz und dann erstmal so auf dem Handy die Nachrichten gecheckt hat und diese Meldung sah. Da muss ja ausgeflippt sein, oder?
Apropos ein bisschen dünn. Es ist jetzt mittlerweile so weit, dass Mike sich nicht mal mehr vorstellen lässt.
Stimmt.
Ja. Deswegen, hier ist er, der Karl Lauterbach von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Warum? Weil ich so alt bin wie Karl Lauterbach oder weil ich auch ständig hier in diesem Podcast abhänge?
Weil ich finde, du solltest auch mal anfangen, Fliege zu tragen. Ja. Das würde dir sehr gut stehen. Ja. Und ich hätte noch einen zweiten Ansager für dich. Es ist der Mann, der heute seinen Friseursalon wieder öffnet, um kleinen Mädchen die Form des Coronavirus in die Haare zu flechten. Es ist Mike Nöcker.
Kleine und mittlere Mädchen, bitte.
Ja, aber so, und jetzt sind wir doch mittendrin. Irgendwo zwischen Belgien, Nairobi und Hamburg haben wir uns doch mitten reinfallen lassen, ja, in die großen Themen an diesem Montag, zwischen Friseuröffnung und Zurückrudern bei einem Verein, dem das Wasser bis zum Hals steht. Also jetzt mal ernsthaft.
Darf ich mal ganz kurz das Zitat einfach nochmal wiedergeben? Also,
das erste oder das zweite?
Birger Verstrete, also das Entscheidende, also das, was, wie ich finde, irgendwie total Sinn macht.
Ja.
Und für das sich ja tatsächlich der 1. FC Köln nicht zu schade war, auch noch eine Pressemitteilung rauszugeben nach dem Report. Also das Zitat ist...
Warte, ganz kurz, müssen wir uns kurz noch darauf einigen, wie der Mann heißt.
Ich sag,
der heißt
Verstrete.
Ja, also als
Belgier war ich auch der Ansicht...
Nee, nur so. Nee, nicht, dass jetzt wir irgendwie mit Sträter oder so anfangen.
Nee, für mich war das
die falsche Sendung.
Für mich war das auch Verstrete, weil Belgier. Ja.
Genau.
Ja.
Gut.
Also pass auf, nicht, dass uns dasselbe passiert wie zwischen Sportschau, belgischem Fernsehen und der ARD, dass es noch Übersetzungsfehler gibt.
Ja, das wäre schrecklich.
Der besorgte Bürger hat gesagt: Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden und das ist ein bisschen bizarr. Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet. So, das ist der Satz, der erstens total richtig ist und zweitens offensichtlich also das fast zum Überlaufen gebracht hat beim 1. FC Köln. Ich nehme mal an, weil der ganze Fußball im Moment gerade sehr nervös ist und sehr dringend diese Geisterspiele will und braucht. Und also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber meine erste Reaktion war, als ich gehört habe, dass drei Spieler beziehungsweise zwei Spieler und ein Mann aus dem Betreuerteam, also in diesem Fall der Physiotherapeut, positiv auf Corona getestet wurden, war meine erste Reaktion, so, das war's mit dem Neustart der Bundesliga.
Ja, die, so die ähnlich habe ich es auch empfunden.
Die Bundesliga hat dann ja gesagt, das zeigt, dass unser Sicherheitskonzept fruchtet. Das habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber... Da gibt es ja vieles dieser Tage, was man nicht so ganz versteht.
Ja,
es kommt halt an, wie du es deutest, ne?
Ja. Ja, wie deuten wir es denn, um mal so zu fragen? Also wie deuten wir es? Was ist denn die Deutung? Also ich habe es ähnlich gedeutet wie Mike zuerst. Dachte, okay, dann war's das jetzt, beziehungsweise jetzt hat die Realität das Luftschloss Bundesliga dann endgültig eingeholt. Dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Kann man diese drei beziehungsweise vier, keine Ahnung, Infizierten so isolieren, dass sie den Trainingsbetrieb nicht aufhalten? Kann man das in irgendeiner Art und Weise getrennt voneinander angehen? Gibt es Tests, um festzustellen, okay, der und der, die haben's? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das Hygienekonzept muss ja toll sein, dass sie sagen, ja, das ficht uns nicht an.
Der erste Fußballclub Köln, ja, hat ja schon komplett richtig reagiert. Ja, und hat zum einen offiziell seinen Spieler zurückrudern lassen und ihm nicht nur in gewisser Weise, sondern ja auch einfach öffentlichkeitswirksam einen Maulkorb verpasst und
kam gut an.
Er hat schon mal reagiert, was die Isolation angeht, weil die Frau von Bürger Verstrete, um die er sich ja gesorgt hat. Es ging ja auch darum, er hat sich ja Sorgen gemacht. Seine Frau ist Herzpatientin, die gehört zur Risikogruppe. Was passiert mit der?
Ja.
Jetzt reden wir über Isolation. Der 1. FC Köln hat reagiert. Die Frau von Verstrete ist Stand heute zurück in Belgien.
Okay, das ist sehr gut.
Bravo.
Ja. Bravo.
Na, siehst du,
also.
Bravo.
Ja. Ist doch toll.
Da muss ich nur sagen, da äußerst du dich als Spieler, weil du Bedenken hast, um deine Frau, Angst um deine Frau.
Ja.
Und dann wird die zurück nach Belgien geschickt, in das Land, was von der Quote her die höchste Sterblichkeitsrate bei Corona-Infizierten hat, mit 15,7.
Okay.
In Europa. 15,7? Die Zahl gab es gestern auch.
Oh, shit.
15,7, ja. Knapp 8.000 bei knapp 50.000 Infizierten.
Oh, das ist aber echt krass. Das ist echt
so. So, und dann sagen die, pass auf, dann, aber das ist ja auch gar nicht das Ding. Das ist sozusagen noch Beifang. Also das ist noch emotionaler Beifang, wo man sagt, seid ihr komplett wahnsinnig?
Ja.
Ist das jetzt die Reaktion darauf? Nicht zu sagen, ja, was machen wir da eigentlich mit unseren kleinen Gruppen? Was machen wir mit dem Physio?
Ja.
Wie reagieren wir auf berechtigte Sorgen?
Ja.
Wie begegnen wir den berechtigten Sorgen unseres Spielers? Und wir müssen jetzt überlegen, das sind ja auch junge Männer. Wir reden so oft darüber. Es sind junge Männer, die damit konfrontiert sind und die sich Gedanken machen. Und wir reden immer darüber, was ist der mündige Fußballprofi? Wieso ist der, produziert der Fußball so wenig mündige Spieler? Und dann stellt sich mal einer hin, gibt in seiner Heimatsprache und bei einem Sender seiner Heimat ein Interview und dann ist eigentlich nichts verwerflich daran und direkt wird er, der wurde ja gestern, die Pressemitteilung war, er wurde einbestellt, das kenne ich sonst nur vom deutschen Botschafter in der Türkei. Der wurde einbestellt im Geißbockheim. Ja. So. Und das ist dann die Reaktion darauf. Und am Ende muss er sagen, es wurde aus der Emotion heraus missverständlich formuliert.
Ja.
Also das erinnert mich eher daran, dass er, also kam mir so ein bisschen vor, als würde er ein Papier hochhalten, wo drauf steht, seit 30 Tagen in der Gewalt des FC.
Ja, sowas ging uns gestern auch durch den Kopf, als wir die Meldung hier lasen. Ja, also frei wirkt es nicht. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die die DFL kritisieren, die sagen, ey, ihr versucht hier panisch etwas hochzuziehen, was derzeit einfach nicht möglich ist. Und dann hast du jemanden, der ausschert aus dieser allgemeinen Linie, der ehrlich ist, der absolut berechtigte Bedenken äußert und der wird dann eingefangen und wird dann auf Linie gezogen. Das ist alles, das gibt kein gutes Bild. Das kann man wirklich nicht sagen. Also es ist wenig Hoffnung stiftend, wenn es darum geht, ist das hier gut und richtig, was wir tun? Also schwierig, echt schwierig.
Also insgesamt, ne? Also im kompletten, in der kompletten Außendarstellung, in der kompletten Kommunikation, in der Art und Weise, wie auch Ängste oder Sorgen oder Meinungen anderer wahrgenommen und aufgenommen werden. Also es ist so ein, man hat so im Moment gerade irgendwie so das Gefühl, dass das wird so, komme, was da wolle, einfach durchgeboxt. Aus welchem Grund auch immer. Also.
Na, den Grund kennen wir ja. Der Grund ist ja einfach. Der Grund ist, die begreifen die Geisterspiele im Rahmen der Bundesliga und DFL als so eine Art Charity-Projekt zum Erhalt der finanziellen Tragfähigkeit. Das ist ja auch, also diese Bestrebungen und dieser Gedanke dahinter ist ja auch ein legitimer. Wenn ich Vertreter der Vereine wäre und der Liga, dann würde ich ja genauso agieren. Dann würde ich ja auch alles versuchen, möglich zu machen, um diesen Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Das ist ja im Kern erstmal nachvollziehbar. Nur du stellst natürlich fest, irgendwann prallen diese Konzepte dann auf die Realität, wie in diesem Falle, und dann ist es schnell vorbei mit der Durchführbarkeit. Und jetzt werden wir halt sehen, inwieweit es möglich ist, so etwas überhaupt in irgendeiner Form durchzuziehen. So, du müsstest ja jetzt sofort die Testkapazitäten haben, um festzustellen, diese drei Leute, wen haben die angesteckt? Wen müssen wir in Quarantäne stecken?
Aber da habe ich noch eine Breaking für dich von vor einer halben Stunde.
Ja.
Das ist Deutschlandfunk Sport vor einer halben Stunde.
Ja.
Beim ersten FC Köln ist kein weiterer Spieler positiv auf Corona getestet worden. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, waren alle am Vortag durchgeführten Tests bei der Mannschaft sowie beim Trainer- und Betreuerstab negativ.
Okay, ja. Ja, dann müssen wir das erstmal glauben. So, was anderes bleibt uns ja nicht übrig.
Es ist nur, das Problem ist einfach nur, was passiert, wenn Horst Held und Alexander Werle, die Bosse des ersten FC Köln, einen Spieler, der ein solches Interview gibt, sofort so einfangen. Also das hat ja eine Folge. Das spielt ja auch in die Glaubwürdigkeitsfrage hinein. So,
voll.
Du stellst das jetzt, Micky, du stellst das jetzt in Frage, weil du vorher schon sagst, Moment, wenn die da so einen großen Deckel drauf machen, auf diesen, also da gibt's diesen Schnellkochtopf, der jetzt da, diesen belgischen Schnellkochtopf, und da brodelt's.
Ja.
So, und dann packen die direkt so einen Deckel drauf, statt zu sagen, wir setzen uns da mal mit auseinander.
Mhm.
Ja, hat dieser Spieler nicht vielleicht einen Punkt?
Ja.
Muss man da vielleicht mal offener drüber reden? Nein, es wird gedeckelt.
Ja.
Und dadurch, selbst wenn die Nachricht, und ich würde jetzt erstmal sagen, Deutschlandfunk Sport, ja, es gibt eine Pressemitteilung, dann reagieren die Medien und wir reagieren jetzt sozusagen auf diese Schlagzeile. Ich würde sagen, na, ist doch gut für den ersten FC Köln. Nur jetzt hat es ein Geschmäckle.
Ja.
Und jetzt glauben wir nicht mal mehr das, weil es natürlich ist das, ist die Kontrolle über den Spieler genau das, was diesen Beigeschmack, wie ich es schon gesagt habe, hinterlässt. Und dann hast du eben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und wenn das dann von Köln auf den Rest der Liga übergreift wie ein Virus, ja, dann stehen wir vor einer grenzenlosen Herausforderung, die sie nicht meistern können.
Naja, das wird natürlich übergreifen, und zwar letztlich auf alle Bereiche der Bundesliga. Also alles, was da im Moment gerade passiert. Nochmal, ich habe ja in der letzten oder in der vorletzten Folge schon gesagt, dass ich das mit den Geisterspielen durchaus verstehen kann und in Teilen sogar gut finde, weil wenn sich der Fußball selber retten kann, dann ist zumindest ein Wirtschaftszweig, der eben nicht auf staatliche Hilfen angewiesen ist. Insofern lasst uns in den Apfel beißen, lasst uns Geisterspiele machen und gut. Nur jetzt kommen natürlich so langsam wirklich durch diese massiven chaotischen Kommunikationsdesaster, die da bei der DFL, bei den einzelnen Vereinen und so weiter und so fort passieren, dazu diese Liquiditätsgeschichten, wo man einfach merkt, der Fußball ist total auf Kante genäht, nur auf Liquidität getrieben. Niemand führt jemals einen Verein auf Gewinn- und Verlustrechnung, sondern nur von Monat zu Monat, und sobald irgendwie eine TV-Rate auch nur ein paar Tage später kommt, wird Schalke schon irgendwie panisch, weil sie das Gefühl haben, sie müssen Insolvenz anmelden, und ja auch viele andere Vereine auch. Also selbst Werder Bremen hat irgendwie ein Liquiditätsproblem, wo du immer gedacht hast, Mensch, der Lemke, das war doch der irgendwie damals immer schon gesagt hat, vom Kapitalismus im Fußball gewarnt hat. Wenigstens der ist in der Lage irgendwie da.
Wo sind die Diego-Millionen hin? Ich will es nochmal wissen.
Ich wollte auch gerade sagen, Schalke, da sind sie noch in den Keller gegangen unter der Arena und wollten ihr Tafelsilber verscherbeln, bis sie dann gemerkt haben, dass Kolasinac, Penzer und Özil schon lange weg sind.
Penzer.
So, dann gab es ein Riesenproblem. Und gesagt, wo sind denn die ganzen Talente? Die hatten wir doch für schlechte Zeiten hier in der knappen Schule.
Ja.
Wo sind die?
So. Und was gerade passiert, und wenn man den besorgten Bürger symbolisch dafür nimmt, was alles schief läuft im Fußball, es ist doch total. Was der Mann gesagt hat, ist doch total berechtigt, insbesondere bei dem Hintergrund seiner vorerkrankten Frau. Und bei jedem, der sich im Moment gerade Sorgen um seine Familie macht, muss er doch auf offene Ohren stoßen. Da kann man doch nicht hergehen und dem Spieler zum Rapport holen und ihm einen Maulkorb verpassen und ihm dann auch noch ein zurückruderndes Statement irgendwo veröffentlichen lassen, sondern man muss doch
auf seine Sorgen. Aber mit dem Maulkorb kann er wenigstens zum Edeka gehen.
man muss doch auf seine Sorgen eingehen. Das ist doch die viel bessere Kommunikation, indem man das zum Anlass nimmt, nochmal dieses Sicherheitskonzept der Vereine oder der DFL oder was auch immer zu erklären. Und das macht's gerade irgendwie, alles das, was gerade passiert, macht's, glaube ich, schlimmer, als wenn der Fußball einfach mal jetzt Pause machen würde und vielleicht im September oder in einer neuen Saison wieder starten würde. Ich glaube, das ist eine Katastrophe, was im Moment gerade passiert.
Ja, es gibt zwei Dinge, die gerade wichtig sind. Solidarität und Souveränität.
Ja.
Und beides fehlt gerade an allen Ecken und Enden. Die viel beschworene Solidarität hört da auf, wo alle wieder merken, sie müssen sich selbst der Nächste sein, sonst funktioniert's nicht. Und das merkt der Fußball gerade auch. Und dann geht den vollkommen in der Krise, im Krisenmanagement, geht den Vereinen und den Offiziellen die Souveränität abhanden. Und das ist gefährlich, weil dann strahlt die Außendarstellung nach innen und dann passiert so ein Kommunikationschaos und so ein Fiasko wie jetzt in Köln. Das ist eben dieses berühmte schlechte Licht, in dem der Fußball sich aber selber, also es ist das schlechte Licht, in das sich der Fußball selber gestellt hat. Und zwar seit Wochen. Ich möchte aber noch eine Sache sagen zu unserem besorgten Bürger, der ja gesagt hat, er hält eine Wiederaufnahme des Fußballs und der Bundesliga im Speziellen im Moment für naiv. Das ist ja auch noch Teil dieses Zitats. Ja. Das ist das Ende von dem Zitat, was Mike vorgelesen hat. Und er hat gesagt, wenn man die Spieler anonym befragen würde. Und jetzt wird's groß. Jetzt wird's groß, weil er ja auch ein Spieler ist, der durchaus andere Spieler kennt, obwohl er im Moment nur in kleinen Gruppen trainieren darf. Aber er sagt, im Moment, wenn du uns fragen würdest, anonym, würde ein Großteil der Spieler sagen, dass Gesundheit vor den Sport geht.
Ja gut, das würden sie, so. das würden sie ja auch öffentlich sagen. Dass Gesundheit vor dem Sport geht, das würden sie wahrscheinlich auch öffentlich sagen. Die Frage ist ja, würden sie anonym sagen, dass sie Angst haben? Dass sie sich gerade fühlen wie, ja, so, also ich sage jetzt mal ganz, ich wähle jetzt mal das ganz dramatische Bild, wie Gladiatoren, die unten in die Arena geschickt werden, damit die Reichen quasi zumindest nicht ihr Geld verlieren und die Leute amüsiert sind. Da gibt es wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer von Spielern, die sagen, ich fühle mich gesundheitlich bedroht und ich würde das eigentlich ungerne machen. So, das gibt es schon. Ich weiß ja, wie alleine sich manche Tänzer bei Let's Dance fühlen. Die haben ja nicht mal Bock, den Job zu machen, weil sie sagen, eigentlich fühlen wir uns unsicher. Und da ist es vermutlich ähnlich. Ich glaube, es gibt aber auch mindestens genauso viele, die sagen, boah, ich bin froh, wenn ich endlich wieder ein bisschen spielen kann. Nur, die wiegen natürlich nicht das auf, was ein paar nur empfinden. Also es reicht ja schon, dass 5 Spieler in der gesamten Bundesliga sagen, ich will das nicht tun, weil ich das Gefühl habe, hier wird meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dann würden 5 Spieler alleine schon reichen, im Gegensatz zu 500, um zu sagen, dann lassen wir es sein. Also das kannst du ja theoretisch, kannst du es ja eigentlich aus ethischen Gründen ja schon gar nicht durchziehen. Wenn da auch nur einer sagt, ich fühle mich unwohl, ich sehe meine Gesundheit bedroht, geht's eigentlich nicht. So. Aber da müsste man an dieser Stelle dann wahrscheinlich mal Thomas Fischer fragen oder Ferdinand von Schirach, so, wenn es um ethische Fragen geht.
Ich würde immer noch sagen, man kann das durchziehen, wenn man offen kommunizieren würde. Also das ist ja auch noch das
Aber was Thema. Was offen kommunizieren? Du kannst auch offen kommunizieren, dass du das Leben von, also jetzt mal ganz dramatisch gesagt, du selbst, also nur wenn du offen kommunizierst, dass du bereit bist, die Gesundheit von Menschen aufs Spiel zu setzen, wird es dadurch ja nicht besser, dass du es offen kommunizierst.
Na, es fängt ja schon damit an, dass noch nicht mal richtig offen kommuniziert worden ist, was das Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept der Bundesliga überhaupt ist. Also,
ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eins haben. Sie sagen halt nur, ja, nee, das läuft, das kommt, das
Konzept. Kommunikation in der Bundesliga ist ein bisschen wie Tuberkulose, wird nicht besser, wenn sie offen ist.
Oh Gott. Hans-Jürgen Jakobs hat im Handelsblatt einen schönen Artikel geschrieben, die ganze Fußballökonomie ähnelt einem primitiven Umlagesystem, das die hochgejesten Fernseherlöse sofort für immer teurere Transfers von Profispielern umleitet, ohne dass die Sender ihre Investitionen refinanzieren können. Dieses System der guten Hoffnung bricht nun vor unseren Augen zusammen. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages die Folge sein wird. Also wenn wir auf der einen Seite eben die Vereine haben, die ein teilweise amateurhaftes Bild abgeben, also das kommt ja auch noch dazu, dass man einfach den Eindruck hat, dass die Bundesliga insgesamt ein absurd amateurhaft geführter Haufen ist, mit wenigen Ausnahmen, alles auf Naht gedreht, alles auf Kante geführt, alles nur von Liquidität getrieben. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite muss man das natürlich in einem Gesamtkontext sehen. Wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren schon darüber geredet, dass wenn man 50+1 vermeiden will, dann muss man sich eine andere Identität geben. So, die Identität der Vereine war aber immer der Verein selbst. Nichts war wichtiger als der Verein. Schalke war immer größer als alles andere. Mainz war größer, Dortmund. Und zwar immer nur, weil es sozusagen so eine Regionalherrschaft in den Logen der einzelnen Stadien gegeben hat. Jetzt merkt man plötzlich, dass ein einzelner Verein überhaupt nichts ist, wenn er nicht in dem Gesamtkonglomerat funktioniert. Die Bundesliga ist größer als jeder einzelne Verein. So, das Problem ist aber, dass sie nicht solidarisch sind, sondern weil jeder nur an sich denkt, denkt niemand an das große Ganze. Deswegen auch nicht an die eigene Identität. Deswegen wissen wir nicht, wofür die Bundesliga steht. Und jetzt werden meiner Ansicht nach 2 Dinge passieren. Erstens, die TV-Erlöse gehen zurück. Und es werden auch Sponsorenerlöse zurückgehen. Zum einen die großen internationalen Sponsoren werden weniger Geld ausgeben, aber auch regionale Sponsoren oder deutsche Unternehmen, weil natürlich es teilweise schwer vermittelbar ist, bei dem Bild, über das wir gerade gesprochen haben, einfach Sport- oder Fußballsponsoring als Marketing-Tool in den einzelnen Unternehmen einfach verargumentieren zu können. Und dann möchte ich den FC Bayern mal sehen, der sagt, sie wollen jedes Jahr einen internationalen Topstar holen. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass die Bayern das Geld dafür haben, sondern weil ich glaube, dass innerhalb von einem, vielleicht sogar zwei Jahren oder von ein bis zwei Jahren das System Bundesliga in seiner Attraktivität für internationale Stars einfach implodieren wird, weil die Bundesliga in den letzten Jahren nichts dafür getan hat, irgendwo eine eigene Identität zu haben, sondern immer nur versucht hat, dem Modell Premier League zu folgen, immer mehr, immer größer, immer wilder, immer mehr spielen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Hat aber doch auch funktioniert. Ja. Es sind doch immer mehr Leute ins Stadion gekommen.
Genau.
Es wurde doch geguckt ohne Ende. Es war doch alles, bis dahin war doch alles gut. So.
Bis jetzt.
Ja,
und
bis jetzt
macht's Puff.
Es ist ja auch mein großes Problem. Ich finde, also mein großes Problem mit dem Fußball ist ja im Moment nur Europameisterschaft 2021. Was ist denn da mit der Club-WM?
Und die Nations League. Vergiss mir doch die Nations League.
Aber an die Club-WM denkt doch wieder keiner. Das muss man doch auch mal sehen. Nein, aber Mike hat komplett recht. Also du siehst ja immer, wenn das große Schweigen kommt, dann hast du ja komplett recht, weil das eben genau diese Solidaritätsdebatte ist und weil das genauso wie dein Trainercasting und genauso wie die Idee, was will die Bundesliga eigentlich sein? Hätte man nicht einfach eine sozialere Liga implementieren können? Hätte man sich nicht mal darüber, also Nachhaltigkeit, Soziales, hätten das nicht Themen sein können, die man mit der Struktur an
Fans, ja, Frau Baerbock.
Wir reden ja in der ganzen Ultra-Debatte immer nur über das Negative, aber auch da gibt es große Potenziale für genau solche Themen. So, und die musst du dann aber abholen. Ja, du kannst ja nicht immer nur sagen, da sind die Vermummten und die haben Transparente, ja, und es geht gegen Hopp, aber es gibt doch Themen, wo du sagen kannst, ey, da haben wir ein Riesenfundament in Deutschland, warum haben wir nicht damit gearbeitet? Und vielleicht ist das auch, und jetzt sage ich den schlimmsten Satz, den es gibt, vielleicht ist das auch die Chance in der Krise. So, aber der A ist der Satz fürchterlich und B ist ja auch kompletter Mumpitz, weil wenn wir eins aus den letzten 10 Jahren gelernt haben, dann, dass im Fußball niemand aus irgendwas etwas lernt.
Ja, ja. Eben. Nee, wird natürlich nichts passieren. Ist halt einfach Kacke. So, und es wird, der Fußball wird ja auch keine positiven Schlüsse daraus ziehen. Es ist halt einfach weniger Geld da, alle blicken nur mehr auf sich. Das hast du ja sonst wo auch. Also diese Krise ist halt dann doch meistens eben keine Chance. Sonst wird das ja auch Chance heißen und nicht Krise, sondern es ist halt einfach, das ist halt einfach Mist und es wirft alle zurück. Es wirft uns ja auch in Deutschland zurück, ey. Du wirst feststellen, dass diese ganzen ökologischen Ansätze auch meistens nicht fußen, weil die in der Bedürfnispyramide stehen dann andere Dinge, bilden dann halt einfach die Basis. So, sonst würden wir ja nicht plötzlich über Dinge wie Abwrackprämie wieder diskutieren. So, demnächst wird es dann erstmal wieder heißen, so jetzt kaufen die Leute erstmal wieder brav ein paar Verbrennermotoren, weil die günstig sind und Umwelt, Klima, Leute, wir haben jetzt echt andere Probleme. Und so wird es im Fußball natürlich auch laufen. Es wird dann erstmal wieder auf ganz andere Dinge geguckt. Und alles andere ist eher Charity. Und das gönnt man sich, wenn erstmal die Basisarbeit getan ist, so bitter wie das auch ist.
Wisst ihr was? Ich habe mich neulich gefragt, warum eigentlich es so eine dramatische Situation gegeben hat, als die TV-Gelder nicht bezahlt worden sind. Mhm. Weil man könnte ja eigentlich hergehen und sagen, es gibt ja einen Vertrag. Und selbst wenn es keinen Vertrag gibt oder selbst wenn die letzte Rate nicht gezahlt wird, können wir ja davon ausgehen, dass wir in der nächsten Saison spielen und dann gibt's ja wieder Geld und so weiter und so fort. Da könnte man als DFL, also wenn man schon es nicht geschafft hat in den letzten Jahren des Booms, sich ein Konto für Rücklagen und für schwere Zeiten aufzubauen, hätte man ja wenigstens hergehen können und zu einer Bank gehen können und sagen, hey Leute, ich brauche mal gerade 250 Millionen. Mhm. Wir verrechnen das dann mit den TV-Geldern, die in der nächsten Saison reinkommen. Da kommt ja wieder eine Milliarde. Und das können sie natürlich nicht machen, weil diese TV-Gelder ja bereits von den Vereinen schon verpfändet worden sind. Also der FC Schalke hat ja seine TV-Einnahmen für die nächsten 2 Jahre bereits ja tatsächlich schon irgendwo finanziert. Das ist gegenfinanziert.
Unglaublich.
So, und die sind ja wiederum Gesellschafter an der DFL. Ja,
aber wie könntest du dir denn sonst Spieler wie Schöpf und Gregoritsch leisten?
So.
Das muss man einfach auch mal sagen. Ich verstehe die Schalker ja auch. Man greift ja auch ganz oben an mit dem Geld.
So, und vielleicht ist es nicht Schalke, der seine TV-Gelder schon verpfändet hat, sondern irgendeinen anderen Verein.
Ja, aber es ist ja ein gutes Beispiel. Es ist ja, aber Schalke ist ja das beste Beispiel, deswegen hast du ja auch da recht. Schalke, die vielleicht das eben nicht war, aber Schalke ist ja das Beispiel einfach, was uns jetzt an im Kopf ist, weil da plötzlich ein Verein ist, der eigentlich von der Größe, von der Mitgliederzahl und eigentlich auch von der Finanzkraft immer an dritter oder maximal vierter Stelle in Deutschland stehen müsste, der aber durch Misswirtschaft, durch Fehlmanagement immer wieder zurückgeworfen wird durch sich selbst. Und natürlich ist Schalke da ein dankbares Beispiel. Was die jetzt im Detail machen, weiß ich auch nicht. Aber es zeigt eben so, die Misswirtschaft hat eben im Moment einen königsblauen Anstrich.
Ja, allerdings. Ja, aber da sind sie natürlich nur exemplarisch für die Art, wie in vielen Vereinen dieses Rattenrennen vonstatten geht. Man versucht natürlich Anschluss zu halten, man versucht immer irgendwie, je nachdem in welcher Tabellenregion man sich befindet, versucht man auf Tuchfühlung zu bleiben mit dem europäischen Geschäft. Man lehnt sich dann weit aus dem Fenster und es ist ja auch von Seiten der Vereinsführung ein nachvollziehbarer menschlicher Reflex zu sagen, so, wir verpfänden jetzt die Kohle, Komma, denn Doppelpunkt, was soll denn groß passieren? Es wird ja gespielt. Der Plan ist wasserdicht, der ist bombenfest. Was soll denn passieren? Atomkrieg, alle lachen und plötzlich heißt es, da hat in China einer irgendwie ein Gürteltier mit Chlamydien gegessen und 3 Wochen später setzt die Liga aus und du denkst, ach so, das war das, als wir meinten, was soll denn groß passieren?
Micky, das erinnert mich an die Szene bei den Simpsons, entschuldige Mike, aber wo Homer Simpson, also es ist die Folge, in der Lisa Simpson Vegetarier wird.
Ja.
Ja. Und es gibt das, und dann schießt dieses Schwein in die Luft und fliegt über Springfield.
Ich weiß, ja,
und dann siehst du die Szene, wie Mr. Burns zu Smither sagt, ich spende 100 Millionen an das Waisenhaus. Haha, wenn Schweine fliegen können.
Ja.
So. Und genau so ist das. Die saßen zusammen und haben gesagt, Leute, wir können auch 10 Jahre, das Ding ist, nicht nur die Renten sind sicher,
ja,
sondern die Kohle in der Bundesliga ist sicher. Was soll denn passieren? Dass wir plötzlich nicht mehr Fußball spielen können? Dass die Stadien leer bleiben? Ihr Idioten. Und dann haben sie alle gelacht. So.
Genau.
So, und dann sind sie alle nach Hause gegangen.
Richtig.
Ja, und jetzt stehen wir genau da.
Genau.
Jetzt fliegen die Schweine nämlich.
Ja, jetzt fliegen die Schweine, ja. Und das war halt einfach wirklich nicht absehbar.
Tja. Aber das Irre ist, offensichtlich gibt es, auch das steht in dem Artikel, in dem Kommentar im Handelsblatt, offensichtlich gibt es in den TV-Verträgen eine Klausel gegen höhere Gewalt, wie im jetzigen Falle, dass man dann aus diesen TV-Verträgen aussteigen kann, so wie das Eurosport ja jetzt getan hat. Die haben ja sozusagen zurückgezogen.
Jetzt muss man fairerweise sagen, über den Eurosport-Player haben sie sowieso relativ selten Fußball übertragen. Also für Fans des Eurosport-Players ändert sich eigentlich im Grunde genommen seit Wochen nichts.
Naja, es ist ja in dieser Saison sind die Rechte ja schon für weniger Geld an DAZN weitergereicht worden. So, und aber jetzt ist Eurosport wohl offensichtlich komplett raus. Jetzt gibt es also diese Klausel, dass man bei höherer Gewalt aus diesen Verträgen aussteigen kann. Offensichtlich gibt es aber nicht eine Versicherung innerhalb der DFL, die Bundesliga und den gesamten Fußballbetrieb dagegen versichert.
Okay, das ist aber wirklich...
Ja, wo ist denn die Münchner Rück oder so, wenn man sie mal braucht? Oder Lloyd oder sonst irgendwas. Was soll das?
Oder Allianz hier.
Ja.
Bitte, hä? Wo wir aber eigentlich beim Thema sind, weil irgendwie müssen wir ja noch von Köln bis nach München kommen. Ich mach mal eine richtig, Überleitung aus der Hölle. Ja. In München, da ist ja der Heiner Bayer. Bei NTV war der Heiner Bremer.
Ich enthalte mich des Kommentars. Das ist wirklich, das ist zu viel für mich. Das ist zu viel.
Kann ich
für
mich. Mal ganz kurz apropos.
Nee?
Hä?
Ach so.
Apropos Souveränität.
Na gut.
Naja, warte mal. Ich bleib schon beim Thema. Ich bleib schon beim Thema, weil es auch was damit zu tun hat. Unser ehemaliger, also weil er nicht mehr so aktiv war in den letzten Wochen, er war ja mal Redaktionsleiter, unser Freund CT8.
Ja.
Hat uns jetzt aber tatsächlich mal mit einer schönen Sache wieder versorgt. Und zwar Brazzo
Du sagst Brazzo auch mittlerweile immer schon Brazzo. Du kannst auch nicht mehr normal Brazzo sagen. Ne? Nee,
nee, so hast du mich versaut. Ja, genau. Möchtest du es vorlesen? Genau das wollte ich auch gerade.
Nö. Aber ich finde es gut, weil das wäre auch mein nächster Punkt gewesen.
Bitte. Entschuldige, habe ich ihn dir geklaut. Er hat uns auf jeden Fall zwei Screenshots geschickt. Und zwar den ersten aus dem Januar. Hasan Salihamidžić kontert Hansi Flick. Ich bin einfach kein Freund von medialer Kaderplanung. Und Brazzo im April. Salihamidžić kündigt Transfers an, Star und Top-Talent. So, und
ja, es ist schön, aber damit hast du jetzt auch bewiesen, du bist der Markus Lanz von MML, weil so, das ist ja auch das ganze Prinzip Lanz, einfach Politiker einladen und mit Zitaten von vor einem Jahr, als sie da waren, konfrontieren, das finde ich gut. Wir konfrontieren jetzt einfach Salihamidžić mit sich selbst, das kann nie gut ausgehen für Brazzo.
Ja, und irgendwann kommt dann noch Karl Lauterbach um die Ecke. So. Ja, und zwar, der sippt seinen Schlafanzug, seinen Rucksack, seinen Schlafsack dann auf und kommt dann so hinterm Sessel plötzlich, guckt dann so einen Kopf vor, wenn ich eine Sache dazu auch mal sagen darf, und dann nimmt er einfach wieder Platz auf seinem Sessel. So wünsche ich mir das.
Ja. Interessant ist auf jeden Fall, dass natürlich der Präsident des FC Bayern, weil das ist ja die nächste Folge von dem Desaster des Fußballs, von der Situation des Fußballs. Interessanterweise ist es der Präsident des FC Bayern, also des reichsten Vereines, der die Klausel wahrscheinlich nicht ziehen muss, auch weil es in den Statuten steht, dass der an 50+1 sägt. Das ist natürlich schlau gemacht. Weil wenn es Paul Keuter beispielsweise gewesen wäre, der das ja schon seit 2 oder 3 Jahren tatsächlich vertritt, dann wäre das natürlich ein medialer Aufschrei. So ist das im Grunde genommen, da kommt der Wolf im Schafspelz quasi. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Du meinst jetzt der Bayern-Präsident? Ja.
Also das Thema ist der Wolf und es wird natürlich abgeschwächt dadurch, dass es von jemandem kommt, der die 50+1 Regel wahrscheinlich niemals ziehen muss.
Ja. Und auch ein zudem, und das merkst du schon daran, dass Micky Beisenherz noch keine Parodie auf der Pfanne hat. Ja, zu Heiner hatten wir noch gar keine Meinung. Ich meine, der war bei Adidas, das ist irgendwie ein Intimus von Hoeneß, ja. Aber so richtig, der hat ja noch kein Profil. Also mir würde es jetzt aus dem Stand extrem schwer fallen, sich an dem abzuarbeiten.
Gar nicht.
Bei Tönnies kannst du das, bei Lemke kannst du das, bei Hoeneß kannst du das, bei Rummenigge kannst du das. Selbst bei Paul Keuter würde uns noch was einfallen, wo wir einfach ein Thema mit haben. Bei Heiner muss ich immer überlegen, ist es der Vor- oder der Nachname? Und das ist schon ein Problem. Das und natürlich schwierig. Kannst du aber aus dem Windschatten deiner eigenen Profillosigkeit ja wunderbar argumentieren, weil du eben noch nicht so im Rampenlicht stehst. Und das nutzt er, glaube ich, gerade.
Ja, also bei Heiner, ich musste mich jetzt, als ich die Tage wieder las, Bayern-Präsident Heiner, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, dass der da überhaupt ist. So, als Bayern-Präsident, weil ich natürlich sofort bei Bayern-Präsident verfalle ich so, bläht sich mein Kehlsack auf und ich will direkt in Parodiemodus starten, bevor ich dann merke, der ist das gar nicht.
Uli Hoeneß featuring die Firma. Für Heiner oder keiner, für keine andere Sau ging ich lieber in den Bau.
Hohoho. Ach Gott, ey. Ja. Ach. Wahnsinn. Ja, das ist.
Aber habt ihr eine Meinung zu 50+1?
Ich finde, das ist so ein Thema. Wir müssten das irgendwie. Also, das ist so ein Thema, das. Also, A, nervt es mich, seit wir MML machen, weil es so trocken ist. Also, es ist so trocken, wie es wichtig ist, weil es eine der Weichen ist, wo wir auf die Zukunft des Fußballs stellen. Ja. Nur, es sitzen die falschen, um im Bild zu bleiben, die falschen Bahnwärter oder die falschen Schrankenwärter dort an dieser Weiche, um sie zu stellen. Also, wenn die Weichen der Zukunft von Martin Kind gestellt werden, ist das eine Zukunft, an der ich nicht teilhaben möchte im Fußball. So, das ist halt einfach, das ist wieder mit dem falschen Personal besetzt. So, aber es ist ganz, ganz wichtig. Nur so oft ich mich einlese, bei mir gibt es eine innere Sperre dazu, weil ich es irgendwann nicht mehr verstehe und irgendwann auch nicht mehr verstehen will, weil ich immer denke, ja, abstrakt und gleichzeitig aber so nah dran an allem, was den Fußball betrifft, da müssten wir wirklich mal eine ganze Sendung drüber machen und vielleicht auch mal uns einen Gast zu einladen oder so, weil es ist so groß für mal eben so dazwischen werfen. Ja. Deswegen, dann kommen immer wieder Zitate, dann flackert das wieder auf, so ein richtiges, es gibt kein richtiges Rezept, aber es gibt auch kein richtiges Gegenmittel. Also ich habe da eine ganz sperrige innere Haltung zu.
Ja. Ja, klar. Also bei 50 plus 1 ist es, wie es so häufig ist, man wünscht sich für den eigenen Verein, dass da so ein richtig guter Investor kommt, wo man dann sagt, ah Mensch, toll, dann macht 50 plus 1 ja Sinn, das ist ein super Unternehmen, so am liebsten haben wir immer so das eigene Lieblingsunternehmen. Was weiß ich,
keine Ahnung. Eine Spedition zum Beispiel, so eine alteingesessene Spedition. So.
Ja, sowas halt. Genau. Und die machen dann über die gekippte 50 plus 1 Regel machen einfach alles besser und dieser Verein spielt regelmäßig Champions League und irgendwie ist alles geil. Man müsste sich mal mit den Gallagher-Brüdern unterhalten, am besten nicht mit beiden gleichzeitig in einem Raum, wie die das bei Manchester City empfunden haben, wo dann halt einfach aus diesem erfolglosen Kackverein über Jahrzehnte das Manchester City wurde.
Ich glaube ja nur der Liam. Ich glaube ja nur der Liam ist Man City. Ich glaube, der andere ist entweder Man U oder Liverpool. Aber das werden unsere Hörer besser wissen.
Naja, aber da müsste man mal fragen, wie die es empfunden haben. Also wenn dieser Verein so ein bisschen seine Seele verkauft hat für den Erfolg, und natürlich kotzt du ab, wenn du Fan von Kaiserslautern und Co. bist und irgendwo in den Niederungen irgendwelcher Ligen rumkrebst und plötzlich siehst, dass andere Vereine durch irgendwie einen Großinvestor so nach dem Hoffenheim-Prinzip plötzlich irgendwie an den europäischen Rängen permanent schnuppern. Also fair ist das Ganze nie, das ist ja sowieso klar. Aber auch in der Tat etwas zu komplex, denn mit der Lockerung von 50 plus 1 geht ja auch immer der Gedanke einher, dass die Person, die diesen Verein dann übernehme, edel und gut ist und nur aufrichtige Motive verfolgt. Und da habe ich ja dann doch zumindest meine berechtigten Zweifel.
Ja, ja, aber du hast ja, du kannst doch aber den, der Fußball hat in den letzten 10 bis 15 Jahren aber auch den Beweis angetreten, dass du auch ohne 50 plus 1 Vereine haben kannst, die von Flitzpiepen und Profilneurotikern geführt werden. Also dafür brauchst du ja nicht 50 plus 1. Die haben dann einfach nur noch mehr Macht.
Genau.
Also, überleg doch mal, wenn Geld und Macht sich dann auch noch zusammentun und dann Abhängigkeiten entstehen,
ja,
welche Leute dann da plötzlich einen Verein wie Borussia Dortmund so übernehmen könnten.
Ja.
Da wird dir doch Angst und Bange.
Ja.
So, also wenn diese, wie bei den Avengers oder bei so einem Superman-Film oder so, wenn das in die falschen Hände gerät, wenn diese Waffe in die falschen Hände gerät und dann blitzt es überall so und dann kommt der absolute Endboss-Bösewicht und du weißt so, okay, das jetzt, was, wer kann jetzt noch helfen?
Ja, ich meine, die Abhängigkeiten sind ja sowieso schon offensichtlich. Das hast du ja beispielsweise auch gesehen in dieser ganzen Causa Tönnies. Als Tönnies, wir wollen das jetzt nicht wieder komplett aufrollen, aber wir fassen es mal kurz zusammen, einfach Scheiße erzählt hat, die für den Verein eigentlich nicht tragbar gewesen ist, aber aufgrund der Abhängigkeiten, die es da gegeben hat, allein durch die tollen Kontakte von Tönnies in Richtung Russland und der wirtschaftlichen Sachzwänge, man dann irgendwann zähneknirschend oder auch gar nicht zähneknirschend gesagt hat, ja, wir konnten da jetzt eigentlich nichts Schlimmes erkennen. Da siehst du ja genau, wo die Probleme liegen.
Das ist im Rückgriff auf die Köln-Geschichte so, habe ich dann noch gelesen. Die Vereine sollen doch bitte offenlegen, hat einer gefordert, wo es schon positiv getestet bei ihnen gab. Und dann schrieb ein Journalist, glaube ich, drunter, Schalke 04 meldet keinen einzigen positiven Test. Dann habe ich gesagt, hoffentlich sind da nicht die Doktoren aus dem Ältestenrat, die den Tönnies schon negativ auf Rassismus getestet haben. Hoffentlich haben die da nicht die Tests auf Corona gemacht, ey.
Ja, das ist echt faszinierend.
Ja, aber ich glaube, also der Heiner, bleiben wir mal dabei. Fragwürdig ist auf jeden Fall dass jetzt in Zeiten, wo es mehrere kleine und mittelständische Betriebe gibt, wo Firmen, wo Restaurants, wo Menschen, die man auch kennt im Umfeld, nicht wissen, wie es weitergeht, dass dann die Perversion, also allein die Transferoffensive, ja, so jetzt, der FC Bayern plant Transferoffensive. Das darf er ja auch tun. Aber vielleicht müsste man in der Kommunikation mal wieder überlegen, ob es sinnvoll ist, dass jetzt an die große Glocke zu hängen, dass man da jetzt eine Schlagzeile draus macht. Erzählt das doch in 3 Monaten, wenn der Ball wieder rollt und sagt, so, jetzt ist es so gelaufen, wir sind hier mit 20 Punkten Vorsprung Meister geworden vor Borussia Dortmund und jetzt zur neuen Saison, wenn sich alles normalisiert, planen wir übrigens auch eine Transferoffensive. Es ist zeitlich nicht ganz so klug und zeugt von wenig Fingerspitzengefühl, das jetzt so rauszuposaunen.
Ja, allerdings.
Absolut.
Absolut. Und da sind wir gerade wieder an dem Punkt, dass die Vereine so langsam merken, dass sie eben doch nicht das Wichtigste im Universum sind. Und dass ein FC Bayern ist einfach auch nur ein unbedeutender Verein, wenn er nicht die Möglichkeit hat, gegen Dortmund, gegen Bremen und gegen sonst wen zu spielen. Und dieses System fällt denen jetzt halt so langsam auf die Füße.
Klar, also auch Kalle Rummenigge kann nicht einfach nur in einer Zoom-Konferenz oder bei Insta Live anfangen zu jonglieren und die Leute sagen, das ist uns Millionen wert. Also auch die müssen natürlich gegen irgendwen antreten und irgendwelche Leute müssen die Gelegenheit haben, sich das anzugucken. Das ist richtig.
Ja. Übrigens gerade ganz kurz noch gesehen, laut einem Bericht des Kicker wandte sich die DFL am gestrigen Sonntagabend in einer Mail an die Vertreter der 36 Profi-Clubs der ersten und zweiten Bundesliga. Darin empfiehlt DFL-Direktor Ansgar Schwenken, keine Ergebnisse der Corona-Tests an die Medien zu kommunizieren. Dies wolle der Verband künftig selbst übernehmen.
Das ist immer gut. Intransparenz kommt immer sehr gut an. Das ist
schafft
Vertrauen.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bei so viel Intransparenz wünscht man sich doch die Transparente der Ultras zurück, oder?
Absolut.
So als Reflex. Übrigens wollte ich noch sagen, ich habe jetzt gerade gelesen, der BMW-Chef geht jetzt unter die Rapper, er nennt sich Dividendemann.
Ach ja.
Naja, gut, okay.
Ja. Das war der lag hier so rum. Aber und dann, ich habe noch eine Sache so als wirklich kleinen Rausschmeißer. Mhm. Große Empfehlung heute Abend. Ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen habt.
Was ist denn das für ein Geräusch im
Ja, ich würde ja, pass auf, ich gehe mal eben kurz. Mein Herd macht gerade ein Geräusch, Sekunde.
Bist du das? Weil bei mir, also wundert euch nicht, bei mir ist es der Warmwasserboiler, der hier wirklich schon
Du hast
sehr, sehr durstige Geräusche gemacht.
Hast noch einen Warmwasserboiler?
Ey, Altbau in Kreuzberg hier. Ich habe auf jeden Fall, es geht so seit 20 Minuten. Mal gucken, ob wir das rausgeschnitten kriegen. Ich weiß es nicht. Er hat sich angepirscht und einfach losgelegt. Ja,
das hat man aber nicht gehört. Also, was man aber gehört hat, das war der Herd von Miki. Aber jetzt ist schön wieder.
So. Miki, bist du der mit dem Krisenherd?
Ich bin der mit dem Krisenherd. Der reagiert immer so gereizt auf das Billighack von Kaufland. Ja.
Sie hören Miki Beisenherz, den Peter Scholler-Tour von Fußball MML, jetzt live an seinem Krisenherd.
Ja.
Miki, alles gut.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal. Bei mir herrscht in der Küche auf jeden Fall keine Herdenimmunität. Ich muss da immer noch mal hin.
Naja, ja, super. So. Pass auf, ich habe noch eine Netflix-Empfehlung.
Ja.
Für alle, die es noch nicht angefangen haben zu schauen, jetzt ist Tiger King ja durch. Mhm. Aber es gibt vielleicht die beste Sportdoku, die je gemacht wurde.
Ja.
Es ist The Last Dance über die Michael Jordan und die Chicago Bulls von in den 90er, aber vor allen Dingen 1998, deren letztes Jahr unter Phil Jackson. Und es ist einfach so gut und so gut erzählt. Also Montage, Dramaturgie, Interviews, Personal, Tiefe, Zugriff, Zugang. Ich habe Vergleichbares noch nicht gesehen. Also einfach nur kurz gesagt, es geht darum, die Bulls gehen in ihr letztes Jahr unter Phil Jackson und wahrscheinlich hört dann Jordan auch auf. Und es wird keinen siebten Meistertitel geben. Es geht darum, dass sie einfach den sechsten noch holen, das zweite Mal drei Titel in Folge. Und dieses Jahr wurde damals von ESPN begleitet und Michael Jordan hat dafür gesorgt, dass diese Bilder bis 2016 unter Verschluss waren, hat sie dann freigegeben und dadurch konnte diese Doku entstehen, die aber nicht nur deshalb so großartig ist, weil sie die Bilder aus dieser Saison von diesem Kamerateam verwertet, sondern weil sie auch in Rückblenden diese verschiedenen Biografien erklärt. Mhm. Scottie Pippen, der endlich mal leuchten darf, also der Robin zu Jordans Batman. Jordan ohnehin als etwas aus dem Leim gegangener Altstar, dem man immer noch merkt, dass er eigentlich der General des Erfolgs war. Und dann aber auch Dennis Rodman, den sie noch mal vor die Kamera bekommen haben. Also es ist wirklich für alle Sportfans ein Muss. Und ich wollte euch mal fragen, ich glaube, Miki, du hast das angeschaut schon?
Ja, super.
Warum ist das in dieser Form in Deutschland nicht möglich? Oder wäre es möglich? Und wenn ja, was wäre denn ein brauchbares Äquivalent im Fußball? Das wollte ich noch mitbringen in dieser
Form. Na, wir haben doch Deutschland ein Sommermärchen, haben wir doch. Hä?
Ja, wir haben ja auch Borussia Dortmund All or Nothing und diese lange Nivea-Werbung mit Mario Götze. Aber ich meinte ernsthaft so, also auf dem Niveau habe ich überlegt, wie groß, also es ist ja wirklich eine Erzählung, die trägt wahrscheinlich auch über 10 Folgen, also über 10 Stunden. Und dann habe ich, also meine einzige Überlegung war, wenn es möglich wäre, die Entwicklung der Nationalmannschaft von 2005, 2006 zum Sommermärchen bis endgültig zum Titel.
Ja.
Wenn man das noch mal erzählen würde, mit allen Geschichten, dann würde auch Kevin Prinz Boateng drin vorkommen. Ja. Du würdest Özil probieren auszuerzählen. Also ich glaube, dass, also von mir aus ist das im Fußball das Einzige, wo ich sage, das würde dem nahe kommen.
Aber dann ich glaube, so ein
nicht so
ein
Nukleus.
Aber ich glaube, so ein Starkult, der ja auch immer, also die Neigung zum Starkult, die ja die Basis ist, die Kameras so nah an die Leute ranzulassen, die gibt es in Deutschland in der Form schon mal gar nicht. Das heißt, in der Entstehung würde es ja schon scheitern, die Kameras so nah ranzulassen ans Team, die Szenen am Spielfeldrand und all das. Das gibt es in Deutschland ja nicht. Das würden wir auch in dem Moment, wo es geschieht, würden wir das ja auch wahrscheinlich öffentlich verteufeln und sagen, jetzt ist aber langsam mal gut mit dem ganzen hier noch eine Kamera drauf und da noch eine Kamera drauf. Oh, hoppala. Jetzt ist das Handy schon wieder runtergefallen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, ich glaube, das würde es in Deutschland, die Basis dafür, die mediale, würde gar nicht gelegt werden können.
Ich frage nur, weil, könnt ihr euch erinnern, wir haben vor ein paar Wochen über die Doku über Dennis Aitken gesprochen. Mhm. Karten, Pfiffe, fette Bässe. Mhm. Der Titel ist fragwürdig nach wie vor, aber was haben die Leute gesagt? Die haben gesagt, so nah mal am Schiedsrichter dran gewesen zu sein. Einen Schiedsrichter mal zu verstehen, nicht nur, weil man ihn hört, sondern weil man auch mal diese innere Spannung der Schiedsrichter versteht. Ja. Weil man dann auch nachsichtiger ist, weil man Verständnis aufbauen kann. Da hast du ja gesehen, was Nähe erzeugt.
Klar.
Beim Zuschauer. All or Nothing, wie gesagt, also diese Borussia Dortmund-Geschichte, die sie ja, sie machen das ja jede Saison bei Amazon mit den in der NFL. Und da gibt's ja jede Saison eine neue Staffel. Mhm. Aber bei Borussia Dortmund fand ich zum Beispiel, dass es gezeigt hat, Nähe allein erzeugt noch keine Nähe. Genau. Ja. Also dabei, also es ist wieder den olympischen Gedanken, dabei sein ist nicht alles, mhm. weil diese Doku um die Chicago Bulls ist ja nicht nur deshalb so gut, weil ein Kamerateam dabei war, sondern weil hinten raus jemand sich hinsetzt, der wirklich weiß, wie ein Narrativ, wie ein Dramaturgie mhm. funktioniert und das dann so zusammenbastelt mit den Rückblicken. Du hast in 1987 eine Szene, die 1998 erklärt und genauso hätte ich gerne, könntest du, glaube ich, mit den Protagonisten, die du hast, Löw, Flick, Klinsmann, Özil, Schweinsteiger, ich glaube, Klose, du könntest wunderbar 2005 bis 2015 diese 10 Jahre deutsche Fußballgeschichte ähnlich gut aufbauen.
Du kannst ganz viele Sachen erzählen. Du kannst auch 1990 erzählen. Du kannst Titel erzählen. Du kannst Epochen erzählen. Du kannst Stars erzählen. Aber das mit der Nähe und der Kamera am Spielfeldrand oder in der Kabine, das macht ja noch keine guten Bilder. Und ein Interview macht ja auch noch keinen gutes Interview, sondern du musst natürlich auf der anderen Seite Protagonisten haben, die Bock darauf haben, dass die Kamera dabei ist und die Lust haben, die Geschichte zu erzählen und die Lust haben, sich in irgendeiner Form ein bisschen zu inszenieren. Nur wenn man sich das anguckt bei den Sportdokus, die es mit deutschen Protagonisten gibt, da hat man ja eher immer das Gefühl, die werden widerwillig, das wird aus irgendwelchen Marketinggründen oder sonst was, wird diese Doku jetzt erzählt, aber die Tatsache, dass da überhaupt eine Kamera ist, ist doch eine totale, du spürst doch bei jedem die Widerwilligkeit, überhaupt ja. was erzählen oder von sich preisgeben zu wollen. Und das musst du einfach auf der anderen Seite eben auch haben, wenn du eine gute Geschichte erzählen willst.
Die sehen immer so aus, als wären sie widerwillig vor den Sonja Zietlow Greenscreen gezogen, wo sie dann über die 10 größten Einkaufsfokus.
Die sehen aus wie Verstrate, wenn er sagen muss, dass beim FC Köln alles in Ordnung ist.
Meinst mit der Wasserpistole im Rücken?
Genau.
Ja. Wie am Ende von Falling Down.
Ja.
Ja, nein, aber das ist genau das Ding. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil ich sehe das so gerne und heute kommen die nächsten 2 Folgen raus. Und wenn man dann halt sich das anschaut, was passiert 98, und ich denke dann die ganze Zeit nur, man, es findet so ein großes Publikum, ja. Und die Leute schwärmen davon, nicht nur Journalisten, sondern auch Leute, mit denen ich irgendwie sonst zu tun habe. Und dann denkst du dir so, Mensch, das wäre doch einfach toll, wenn man mal sowas mit etwas, wo du selber als deutsches Publikum noch zusätzlich emotionalisiert bist. Also natürlich, jeder kann was mit Michael Jordan anfangen, aber es ist ja schon ein bisschen weiter weg von uns als Publikum.
Ja.
Und da habe ich mir einfach gestern mal Gedanken drüber gemacht, was da das Material wäre. Aber ich glaube, es hat wirklich was mit dem Zugang, aber auch dem Wollen. Der Protagonisten
dem zu Wollen,
tun. Vielleicht ist das ist übrigens ein ähnliches Problem, nur nochmal, um das abzubinden. Mickey kennt das ja auch. So ein Roast, der klassische Roast in der Comedy, funktioniert in den USA, da haben wir auch tausendmal schon drüber gesprochen, 10-mal besser als in Deutschland. Da, wenn sich selbst richtige Topstars roasten lassen und auch mitmachen, das scheitert hier schon am Personal und dann an der Fähigkeit, das durchzuziehen. Also das sehe ich, glaube ich, ähnlich. Das sind so Dinge, die kannst du vielleicht gar nicht 1:1 übertragen.
Ja, und es kommt doch noch die Ebene hinzu, dass im Grunde genommen niemand Stars haben will. Also guckt euch doch die größten Stars, die wir haben. Also wir müssen ja nur einen nehmen, der größte Fußballer quasi irgendwie aller Zeiten, weil er zumindest der einzige ist, der Weltfußballer des Jahres geworden ist, Lothar Matthäus. Also wie wenig verzeiht man Lothar Matthäus und wie sehr wird wirklich alles dafür getan, einen so erfolgreichen Sportler der Lächerlichkeit preiszugeben und ihn in irgendeine obskure Ecke zu stecken, weil er halt eben, was weiß ich, eine Affäre mehr hatte als
da muss man aber schon auch, ich verstehe das und ich sehe das grundsätzlich ähnlich. Man muss aber fairerweise sagen, also manchmal hat Lothar Matthäus selbst in runden Räumen noch eine Ecke gefunden, in die er sich hat stellen können. Also diese Vox-Doku beispielsweise mit Liliana Düllich, wo ich ihr gesagt habe, den Joghurt musst du in den Küchenschrank aufstellen, das hat er ja von sich aus, hat er proaktiv gemacht. Also
Der Joghurt muss zu den Schuhen.
So, nicht richtig. Also nicht jede Ecke, in die man gestellt wird, in die wird man nicht nur gestellt, sondern
das ist richtig. Ja. Ne? Trotzdem halte ich dagegen, der einzige Sportstar oder der einzige Star in Deutschland, die Sportikone sozusagen, ist die einfach die Klappe hält. Also
Das stimmt.
Aber guck mal, du musst überlegen, aber das geht ja sowieso, die Abneigung oder die Lust daran, Stars fallen zu sehen oder Legenden fallen zu sehen. Ich muss mir mal vorstellen, es gibt ja so richtige Pimmel-Podcasts, die machen sich zum Beispiel die ganze Zeit lustig über Boris Becker.
Ach nein. Wer denn? Wo denn?
Doch.
Wer macht denn sowas?
Das ist die große Lust, die großen Fallen zu sehen und sich dann noch lustig drüber zu machen, am Boden liegen noch dahin zu treten. Und ganz ehrlich, manchmal macht's ja auch Spaß.
Das ist richtig.
Nur, es lässt sich ja nicht leugnen, dass es einfach, und das war ja meine Frage an euch beide einfach so, kann man sowas überhaupt reproduzieren oder braucht es diesen amerikanischen Impetus und Pathos und braucht es eine larger-than-life-Figur wie Michael Jordan oder braucht es einfach nur guten Dokumentarjournalismus? Das ist ja die finale Frage.
Also ich würde bei allem, was ich jetzt gesehen habe, umgekehrt eher jedem deutschen Star davon abraten, das überhaupt zu tun, davon die Finger zu lassen, weil alles ist gekünstelt, alles ist irgendwie sperrig, alles macht überhaupt gar keine Lust zu gucken. Also weder BVB, Mario Götze, das ist Toni Kroos, es ist alles bei allem Respekt vor Vereinen, Sportsgrößen und ähnlichem, aber offensichtlich.
Selbst die Home-Story mit Marius Wolf war furchtbar.
Offensichtlich ist es einfach so, dass der Fußballer an sich oder der Sportstar an sich irgendwo eine mediale Sperre hat, warum auch immer, keine Lust darauf hat, es eher immer als mühsames Beiwerk, als mühsame Verpflichtung zu sehen, da irgendwas zu machen. Und diese ganzen Dokus wirken einfach alle so, als würden sie, weiß nicht, von irgendwelchen Beratern oktroyiert werden und dann macht man es widerwillig halt so mit. Interessanterweise, vielleicht darf ich da einmal irgendwie ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja mit Meine Elf auch eine Sendung für Sky gemacht habe, wo ich eben sehr viele Fußballer auch interviewt habe. Witzigerweise sind es oft die so ein bisschen im Schatten stehen, und gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen, mit denen es auch wirklich Lust macht, sich zu unterhalten.
Steffen Freund lacht.
Die haben aber in der Regel eher, du kriegst eine Gesprächsebene hin, die eine Tiefe hat. Du kriegst selten so eine Star-Geschichte hin, so dieses Strahlende, dieses so niemand zieht. Also gute Gespräche kriegst du ohne Frage hin. Du kriegst auch tiefe Gespräche hin. Das spricht im Übrigen für deine These, dass einfach guter Dokumentarjournalismus eher das ist, was in Deutschland eigentlich die Antwort wäre, weil du dieses ganze Showding, das ist immer sperrig, das wirkt nicht.
Ja. So. Darf ich mich jetzt wieder anderen Sachen widmen?
Na gut, dann freuen wir uns auf die große Mesut Özil. Die große Mesut Özil-Doku.
Ich glaube, das wird ein Knaller.
Auf dem Eurosport-Player. Ja,
das wird ein Knaller, glaube ich.
Ich denke mal, da wird wahrscheinlich als nächstes kommt eine RTL-Show mit Pocher und Özil. So. Ist immer ganz wichtig, dass da man sich nicht auf Augenhöhe begegnet. Augenhöhe mit Özil, mein Gott, das war gar nicht gemeint. Egal. Gut, so, ich widme mich jetzt.
Ich wollte noch zwei. Ganz schnell. Zwei kleine
Alter, Dinge. Alter, es läuft kein Fußball und wir podcasten über eine Stunde. Wie kann man denn aus keinem Bundesligaspieltag so viel Laberei machen? Ey, wollt ihr mich verarschen? Gibt's doch gar nicht.
Du machst zweimal die Woche aus keinem Leben zwei Folgen mit Oliver Polak. Da kannst du einmal mit uns 1:10 machen aus keinem Fußball. Ich sage nur zwei Dinge. Ich war bei den wunderbaren Kollegen von Zeitgeist und Wunderlich zu Gast. Toller Podcast aus Düsseldorf, sehr angenehme Leute, ist so ein bisschen late-nightig angelegt mit 2-3 Spielen, auch mal ein bisschen durch die Vergangenheit surfen zusammen. Zeitgeist und Wunderlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, hat großen Spaß gemacht, liebe Grüße an die. Und ich laufe morgen zu Fuß von West nach Ost-Berlin. Ich als Herr Tana wurde eingeladen zum ersten digitalen Stadiongespräch beim ersten FC Union. So, okay. Ich tue was für die Völkerverständigung. Ja, und das gibt es ab Sonntag live auf Alte Försterei TV. Das ist aftv-online.de. Dort gibt es das große Gespräch. Ich werde auch einen Text über Union lesen. Ich werde ein bisschen über Andi Thom sprechen, über die alte Rivalität mit dem BFC, Union und BFC. Und natürlich auch über 30 Jahre Wiedervereinigung. Schaut doch mal rein. Ich freue mich da sehr drauf. Mal gucken, was die Unioner zu bieten haben und was sie vorbereitet haben für mich.
Und apropos kein Fußball. Keiner kommt. Das große Keiner kommt Festival unter keinerkommt.de. Es hat ja schon als Musikfestival stattgefunden. Die Beatles sind schon nicht gekommen, ABBA ist nicht gekommen, die Toten Hosen sind nicht gekommen, T.S. Ullmann und so weiter und so fort. Jetzt ist es so.
Ich habe das Prinzip nicht verstanden. Wer ist auch nicht gekommen?
Jetzt ist es so, dass sämtliche Podcasts nicht kommen, darunter Fest und Flauschig, der OMR-Podcast, Hotel Matze, Baywatch Berlin und sämtliche 17 Podcasts von Micky Beisenherz kommen nicht am 12. Mai. Tickets unter keinerkommt.de, 33 Euro. Das Ganze ist natürlich eine Spende in Corona-Zeiten, um eben die Kulturszene, die Theater und ähnliches in Hamburg zu unterstützen. Also wer sich informieren möchte, keinerkommt.de. Das Ganze gibt's natürlich auch nochmal in unseren Social-Media-Kanälen.
Geil. Sehr gut. So, ich gehe jetzt gleich zum Friseur.
Und zu gewinnen gibt es kein Meet and Greet mit Attila Hilton.
So tja, der ist ja eh im Untergrund. Muss man erstmal finden.
Ja. Leute, das war toll.
Meinst du, es gibt Schlangen beim Friseur?
Nicht, wenn man einen Termin hat, so wie ich.
Ach, du hast einen Termin sogar.
Ja, ja. Hier, die haben sogar mich angerufen. Verstehst du? Die haben
Schlangen beim Friseur? Die haben doch gar keine Haare.
Ja, ich denke, es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auch mal den Stecker zu ziehen. Ich wünsche euch einen.
Aber nein, pass auf, Micky, aber einen letzten habe ich noch für dich. Mein Freund Henning Wehland von den H-Blocks und den Söhnen Mannheims früher hat was kommentiert bei mir auf Instagram, worauf jemand drunter schrieb: Ey, bist du nicht der junge Stürmer von Hannover 96, Hilmar Weiland?
Oh Gott.
So, Leute, es ist Zeit für mich zu gehen.
Ja, bitte.
Tschüss, bitte. War nett
Max
mit euch.
Max Mühle, Mäuse. Eine schöne Restwoche und wir hören uns ja dann am Samstag. Ne?
So ist es.
Also, genau.
Endlich.
So,
bis dann.
Ich leg da mal auf. Tschüss.
Gut, tschüss.